Herzlich willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert, Sie hören die Nachrichten. Die Tschechische Republik muss der amerikanischen Gesellschaft CMI 10,5 Milliarden Kronen, das sind etwa 330 Millionen Euro, als Entschädigung für entgangene Investitionen bezahlen. Dies verfügte heute Vormittag ein Berufungsgericht in Stockholm, das damit den Urteilsspruch eines internationalen Schiedsgerichtsverfahrens vom März dieses Jahres bestätigte. Im Jahr 1999 hatte sich der tschechische Privatfernsehsender TV Nova ohne entsprechende finanzielle Abgeltung von seinem Investor CME Central European Media Enterprises getrennt. Der tschechische Rundfunk- und Fernsehrat hatte das Vorgehen von TV Nova damals gebilligt. In weiterer Folge erhob sie im tschechischen Staat wegen mangelnden Investitionsschutzes Anspruch auf Entschädigung. Das heutige Urteil ist bindend, eine Berufung ist nicht mehr möglich. Der gestern mit sofortiger Wirkung entlassene Generaldirektor des reichweitenstärksten tschechischen Privatfernsehsenders TV Nova, Wladimír Železný, wird vorerst von zwei Übergangschefs ersetzt. Es sind dies die langjährige Programmdirektorin Libuše Šmuclarová und der Finanzdirektor von TV Nova, Petr Chajda. Železný war gestern von den Aktionärsvertretern und den Geschäftsführern von an der Fernsehanstalt beteiligten Firmen abberufen worden. Als Grund gelten die privaten Angelegenheiten Železnys, der im Zusammenhang mit Steuerdelikten strafrechtlich verfolgt wird, sowie das verlorene Schiedsgerichtsverfahren rund um die Trennung Železnys von seinen früheren Investoren, das den tschechischen Staat nun mehr als 10 Milliarden Kronen kostet. Durch die Abberufung von Železný hoffen die Anova-Personen, ihre eigenen Investitionen in den Sender besser schützen zu können. Die Direktoren von gleich zwei tschechischen Geheimdiensten haben heute Premierminister Spiller ihren Rücktritt angeboten. Dies gab Regierungssprecherin Anna Starkova gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK bekannt. Konkret handelt es sich um den Chef des Sicherheits- und Informationsdienstes BIS, Jiří Růžek, sowie um den Direktor des Nationalen Sicherheitsamtes Tomáš Gadlec. Zwischen Růžek und Gadlec sowie zwischen den von ihnen geleiteten Geheimdienstorganisationen schwelt eine bereits langjährige Auseinandersetzung im Zusammenhang mit Abhörvorwürfen und Kompetenzstreitigkeiten. Die Regierung wird nun über das weitere Vorgehen entscheiden. Sowohl Růžek als auch Gadlec bleiben vorerst im Amt. Auf der Prager Moldauinsel Joffin findet heute eine Versammlung der Konföderation der politischen Gefangenen statt. Die Tagung, bei der auch Präsident Václav Klaus als Redner auftritt, steht im Zeichen des Monats der Opfer des Kommunismus, welcher in diesem Mai abgehalten wird. Vor der Versammlung auf der Moldauinsel legten Vertreter der Konföderation auf der Straße Ujest Kränze am Denkmal der Opfer des Kommunismus nieder. Zum Abschluss die Wetteraussichten. Heute ist es in Tschechien überwiegend bewölkt und regnerisch. Tageshöchsttemperaturen 11 bis 15 Grad, in 1000 Metern Höhe nur 4 Grad. Für morgen Freitag ist dann Wetterbesserung zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 19 Grad, in 1000 Metern Höhe auf etwa 10 Grad. Wechselhafter Wind mit Geschwindigkeiten um 4 Meter pro Sekunde. Soweit die Meldungen. Durch das weitere Programm führt sie nun Jitka Mladková.
Tagesecho.
Man höre und staune, der TV-Privatsender Nova, der als das meistverfolgte Fernsehen in Tschechien gilt, wird nicht mehr von Wladimír Železný geleitet. So wurde am Mittwoch die Nachricht präsentiert, dass Železný mit sofortiger Wirkung von seinem Posten des Nova-Generaldirektors abberufen wurde. Thema Nummer 1 in unserem Tagesecho. Eine Delegation des Deutschen Bundestagsausschusses für Kultur und Medien weilte diese Tage in Prag. Wir berichten über das Programm und die Ziele des Besuches. Stichwort Rentenreform. Die tschechische Regierung hat jüngst ein Konzept vorbereitet, das sowohl bei den Gewerkschaften als auch bei der Bevölkerung auf wenig Zustimmung stößt. Bei uns erfahren Sie, welche Zukunft die tschechischen Arbeitnehmer entgegengehen. Die Tschechische Republik hat im Rechtsstreit mit der Gesellschaft CMI auch in der Berufung verloren und muss daher eine Entschädigung in Höhe von 10,5 Milliarden Kronen, ca. 350 Millionen Euro, an die US-Amerikaner zahlen. Dies wurde am Donnerstagvormittag vom Berufungsgericht für Mittelschweden in Stockholm bestätigt. Eine bittere Pille, die einen Tag zuvor endlich auch die ersten Konsequenzen nach sich zog. Wladimir Selezny, der wegen seiner Machenschaften hauptsächlicher Urheber für die gerichtliche Auseinandersetzung wurde, mit sofortiger Wirkung als Generaldirektor des privaten Fernsehsenders TV Nova abberufen. Weitere Einzelheiten von Lothar Martin.
Mit den offensichtlich werdenden Differenzen zwischen der amerikanischen Gesellschaft CME, die als Investor auch für die Programmgestaltung des TV-Senders Nova verantwortlich zeichnete, und der tschechischen Gesellschaft Z21, die nach Selesnys Machenschaften einzig und allein die Sendelizenz in ihren Händen hielt, fiel Ende der 90er Jahre auch ein erster Schatten auf den beliebten Fernsehsender. Doch mit der Zuneigung des Fernsehpublikums spielend und die Gunst der Politiker der Demokratischen Bürgerpartei ODS ausnutzend, verstand es Selesny immer wieder, vom drohenden Big Problem und dessen Konsequenzen abzulenken und den tschechischen Helden zu spielen. Doch die Amerikaner, die viel Geld in den Aufbau des privaten TV-Kanals gesteckt hatten, wollten sich nicht länger auf der Nase herumtanzen lassen und schlugen zurück. Da eine Klage gegen den gewieften Selesny kaum Aussicht auf Erfolg hatte, legten sie bei europäischen Schiedsgerichten in London und Stockholm Beschwerde ein gegen den tschechischen Staat, da dieser ihrer Meinung nach nicht den vorher vereinbarten Schutz ihrer Investitionen sichergestellt habe. Und im Jahr 2001 gab das Schiedsgericht Stockholm dieser Klage statt. Spätestens seit diesem Zeitpunkt ist Schluss mit Lustig, denn die Niederlage in diesem Rechtsstreit kosten Tschechien nicht nur die erwähnten rund 350 Millionen Euro, sondern auch jede Menge Zinsen für die noch ausstehende Zahlung. Die wollte Tschechien mit Hilfe der Berufung auf jeden Fall vermeiden, was auch Finanzminister Bohuslav Sobotka bestätigte.
V každém případě Česká republika až do poslední chvíle prostřednictvím svých.
Auf jeden Fall hat die Tschechische Republik bis zuletzt über ihre Rechtsvertreter versucht, die Zahlung dieser Finanzmittel abzuwenden.
Ohne Erfolg, wie nun bekannt wurde. Der Staat und damit die tschechischen Steuerzahler müssen löhnen. Die heutigen Eigner des Fernsehsenders, die Gesellschaften PPF und MEF, fürchten um ihren guten Ruf. Daher haben Vertreter der Aktionäre und die beiden Geschäftsführer der Gesellschaften, Jiří Šmejc und Peter Dvořák, Wladimir Selezny mit sofortiger Wirkung vom Posten des Generaldirektors abberufen. Zu den Gründen sagte der Sprecher von TV Nova, Peter Kostka.
Die Besitzer sind sich dessen bewusst, dass einige Gruppierungen in der tschechischen Gesellschaft einiges daran setzen, den verlorenen Rechtsstreit zum Angriff auf den guten Ruf von TV Nova zu nutzen, und daher ist der Direktor abberufen worden.
Bis zur Ernennung eines neuen Generaldirektors wird der Fernsehsender von dessen Programmdirektorin Libuše Šmucalová und Finanzdirektor Peter Hajda geleitet.
Von Montag bis Donnerstag war in Prag der Deutsche Bundestagsausschuss für Kultur und Medien zu Besuch. Schwerpunkt der Gespräche war die zukünftige Ausrichtung der deutschen Kulturpolitik in der Tschechischen Republik mit Blick auf den tschechischen EU-Beitritt. Mehr dazu von Silja Schultheis.
Positiv, so hoben die Bundestagsvertreter bei einem Pressegespräch im Goethe-Institut hervor, sei ihnen bei ihren Diskussionen mit tschechischen Abgeordneten, Studenten und Kulturschaffenden aufgefallen, dass sich hier weniger deutsche und tschechische Standpunkte gegenüberstanden, sondern Unterschiede beispielsweise eher entlang der Parteilinien auszumachen waren. Die Fixierung auf tschechisch-deutsche Gegensätze falle besonders in der jüngeren Generation zunehmend weg, beobachtete Eckhard Bartel, kulturpolitischer Sprecher der SPD-Bundestag, bei einem Treffen mit Germanistikstudenten an der Karls-Universität.
Mich hat dabei beeindruckt, dass wir die meiste Zeit nicht über Deutschland, Tschechische Republik diskutiert haben, sondern über Europa. Und die Frage, wie findet man sich selbst wieder in diesem Europa, wo gibt es eine mögliche europäische Identität, aufbauend auf den kulturellen Identitäten der Menschen, wo immer sie hinkommen. Aber diese Schwerpunktverlagerung hin zu Europa bei diesen jungen Leuten, das hat mir sehr gefallen.
Eben die junge Generation ist es auch, die künftig verstärkt im Mittelpunkt der deutschen auswärtigen Kulturpolitik stehen soll. Monika Grifahn, ehemalige Umweltministerin in Niedersachsen und Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien.
Und die neuen Konzeptionen sehen eben vor, dass wir noch stärker auch junge Leute ansprechen, auch mit neuen Medien, aber auch mit jungen Künstlern, mit Popmusik, also Dinge, die sozusagen früher in dem traditionellen Kulturpolitik nicht so verbreitet waren.
Die Befürchtung, dass im Zuge der EU-Erweiterung das Engagement deutscher Institutionen in Tschechien zurückgeht und sich in außereuropäische Länder verlagert, kann Günter Noke, kulturpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktionen, nachvollziehen.
Ich finde schon, zumindest als Anregung nehme ich das mit, die Frage berechtigt, ob wir Deutschen nicht manchmal zu sehr in der Versuchung sind, große Sprünge zu machen, als lieber die kleinen Schritte weiterzugehen und uns dann manchmal mit Meinungen zu Amerika, Russland und China versuchen hervorzutun, aber uns um unsere Nachbarn nicht kümmern. Und ich glaube, gerade Polen und Tschechien sind für uns und für das, was Deutschland in Europa und damit Europa für die Welt noch leisten kann, wichtiger als manches, was wir sonst zurzeit tun. Und insofern, glaube ich, ist die Anregung, sich auch hier drum zu kümmern, dass auch Goethe-Institute und andere Einrichtungen weiter funktionieren können, schon wichtig.
Als wichtiges Element deutscher Kulturpolitik im erweiterten Europa verwies Monika Grifan abschließend auf die Förderung der deutschen Sprache.
Wir als Kulturausschuss im Deutschen Bundestag setzen uns auch dafür ein, dass Deutsch eine wichtige Sprache bleibt. Wir haben einen gemeinsamen Antrag zum Beispiel verfasst, auch Deutsch als dritte Amtssprache in der Europäischen Union zu verankern. Insofern ist Prag und die Tschechische Republik für uns auch ein wichtiger Ankerpunkt, denn da hat natürlich Deutsch auch eine Tradition und ist sicherlich gut, wenn wir da in Kooperationen und im gemeinsamen Handeln bleiben.
Die in Tschechien lebenden Roma fordern die Regierung auf, ein würdiges Denkmal für die Opfer des Roma-Holocaust in Letibaj Písek zu errichten und die Schweinefarm, die sich an der Stelle befindet, wo einst das Konzentrationslager stand, zu beseitigen. Diese Forderung erklang unter anderem während der Gedenkveranstaltung, die am vergangenen Dienstag in Leti stattfand. Martina Schneibergova nahm an dem Gedenkakt teil. Ja.
Dieses Lied sangen die jungen Roma zum Abschluss der Gedenkveranstaltung, an der an die 150 Roma aus ganz Tschechien teilnahmen. Im Konzentrationslager in Leti wurden vom August 1942 bis 1943 insgesamt 1300 Roma interniert. 326 von ihnen sind dort gestorben. 538 Häftlinge wurden in den Jahren 1942 bis 1943 in das Konzentrationslager Auschwitz verschleppt. Die Gedenkversammlung fand vor dem Steinernen Monument für die Opfer des Roma-Holocaust statt. Einleitend zitierte der Vorsitzende des Ausschusses für die Entschädigung des Roma-Holocaust, Czeniek Ružička, aus einer Erklärung, die der Ausschuss einen Tag vorher dem Regierungsrat für nationale Minderheiten überreicht hatte. Darin wird das Kabinett aufgefordert, in den beiden Ortschaften, wo sich während der Nazi-Okkupation Lager für die Roma befanden, das heißt in Leti und im mährischen Hodonin bei Kunstadt, würdige Denkmäler für die Roma-Opfer zu errichten. In Leti geht es vor allem um die Beseitigung einer auf dem Gelände des einstigen Lagers errichteten Schweinefarm. Czeniek Ružička dazu.
Po těch vládách, které tady vzešly po tom převratě.
Von den Regierungen, die es hier seit der Wende von 1989 bisher gab, verlangen wir eine einfache menschliche Geste, die darin besteht, dass wir unsere Opfer, die im Lager ums Leben kamen, würdig gedenken können. Dies ist uns leider nicht möglich, weil hier diese Schweinefarm steht und sich dieser Gestank in der Umgebung verbreitet. In Hodonin bei Kunstadt, wo sich ein ähnliches Lager für die mährischen Roma befand, befindet sich ein Erholungszentrum, was auch absurd ist.
Czeniek Ružička verglich die Bemühungen seiner Bürgervereinigung um eine entsprechende Gestaltung der erwähnten Gedenkstätten mit dem sprichwörtlichen Kampf gegen die Windmühlen.
Die größte Enttäuschung meines Lebens erlebte ich eben hier, im Jahre 1994, als ich diesen Ort zum ersten Mal sah. Meine Mutter erzählte mir nie über diesen Ort, obwohl sie hier interniert war und hier ihren Opa und meinen Bruder verlor. Ich wurde von einer Roma-Vereinigung hierher geführt. Als ich das hier sah, war ich schockiert.
Vizepremier Peter Mareš erklärte am Dienstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur ČTK, dass sich der Regierungsrat für nationale Minderheiten und danach offensichtlich auch das Kabinett mit der Forderung der Roma beschäftigen werden.
Seit vielen Jahren wird seitens der Wissenschaftler in Tschechien, aber auch seitens der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds darauf hingewiesen, dass das Rentensystem das größte Problem für die tschechische Staatskasse bedeutet. Einzelheiten von Markéta Maurova.
Das derzeitige System der Rentenversicherung stützt sich auf die sogenannte Durchgangsfinanzierung. Niemand zahlt für seine eigene Rente, sondern vereinfacht gesagt, Kinder decken die Renten ihrer Eltern ab und erwarten, dass die nächste Generation wiederum die Kosten für ihren Ruhestand übernehmen wird. Damit dieses System funktionieren kann, müssen jedoch die eingenommenen Summen die Rentenausgaben decken. Und dies gelang zum letzten Mal im Jahre 1996. Seither weist die staatliche Rentenkasse ein immer größer werdendes Defizit, das derzeit 20 Milliarden Kronen übersteigt. Darüber hinaus werden Prognosen des Statistischen Amtes zufolge in 30 Jahren in Tschechien nicht 2 Millionen, wie es heute der Fall ist, sondern 3 Millionen Bürger leben, die älter als 60 sind. Eine radikale Reform ist daher notwendig und seit Anfang der 90er Jahre wird darüber diskutiert. Keine der bisherigen Regierungen, ungeachtet dessen, ob die Rechte oder die Linke an der Macht war, hat jedoch den dafür notwendigen Mut aufgebracht. Erst jetzt legt das Kabinett von Wladimir Spedler ein Konzept vor, für das man sich Schweden zum Vorbild nahm. Es basiert auf den sogenannten scheinbar definierten Zuschüssen, auf Englisch Notional Defined Contribution bzw. NDC. Paradoxerweise greift gerade das sozialdemokratische Kabinett danach, denn es bedeutet das Ende für egalitäre Renten. Die neue Regelung wird für Leute mit niedrigem Einkommen und Langzeitarbeitslose ungünstig sein und im Gegenteil Leuten mit hohem Einkommen entgegenkommen. Je länger man arbeitet und je mehr man verdient, desto mehr Geld wird man irgendwann einmal bekommen. Ein festes Renteneintrittsalter wird es künftig praktisch nicht mehr geben. Vizepremier Pavel Rychetský sagte dazu,
ähnlich wie in Skandinavien wird jeder bestimmen, wann er in Rente geht, nachdem er mindestens 25 Jahre gearbeitet hat.
Gewerkschaftler kritisieren jedoch, dass gerade sozial schwache Gruppen die größte Last tragen würden. Die Proteste, die derzeit in Tschechien stattfinden, sind allerdings nicht vergleichbar mit denjenigen in Frankreich oder Österreich. Der Chef der Konföderation der Gewerkschaftsverbände Milan Steg dazu.
Wir hegen Befürchtungen, dass das Zuschusssystem, sollte es keine Armut im Alter verursachen, genauso viel, wenn nicht gar mehr als das bestehende System kosten wird.
Die Konföderation konstituierte bereits einen Krisenstab, der mit der Vorbereitung der Protestaktionen beauftragt wurde.
Das war's im Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Begegnungen.
Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen, kurz KMU, für mehr Wachstum, Wohlstand. Unter diesem Leitmotto fanden kürzlich die nach dem Tagungsort der Königlichen Brauerei Kruschowice benannten Gespräche statt, zu denen sich bereits zum 5. Mal Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie auch des Bankenwesens und die sowohl aus der Tschechischen Republik als auch aus Deutschland getroffen haben, um sich über den Stellenwert der KMU in beiden Ländern auszutauschen. Mehr zu diesem Thema hören Sie in der heutigen Ausgabe von Begegnungen. In Kruschowice kamen viele unterschiedliche Gesichtspunkte bzw. Blickwinkel zur Geltung. Dementsprechend unterschiedlich waren auch die präsentierten Meinungen zu den aufgeworfenen Fragen bzw. Themen. Wohl alle Teilnehmer, namentlich die aus Tschechien, waren sich jedoch darin einig, dass die Ausgangsposition Tschechiens nach der politischen Wende 1989 für den Ausbau der KMU recht schwierig war. Nach 40 Jahren des kommunistischen Regimes, mit dem die Kontinuität in der geschichtlichen Entwicklung unterbrochen wurde, gab es hierzulande so gut wie gar keinen Privatsektor und damit auch mangelnde legislative Steuerinstabilität, unzureichende Rechtssicherheit und so weiter. In diesem insgesamt wenig kultivierten Spielraum mangelte es aber auch an Kapital bzw. an privaten Ersparnissen, die für den Start der unternehmerischen Tätigkeit erforderlich sind. Woran es Anfang der 90er Jahre nicht mangelte, war der Elan. Den früheren Machthabern ist es offensichtlich nicht gelungen, die genetischen Fundamente in der Nation zu liquidieren. Mittlerweile hat sich vieles verändert. Der KMU-Sektor ist erneut aufgebaut. Im Vergleich zu den EU-Ländern, wo der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen am Bruttoinlandsprodukt wesentlich höher ist, besteht in Tschechien jedoch nach wie vor großer Nachholbedarf. Und mit fortschreitender Globalisierung der Weltwirtschaft ist er noch größer geworden. Zu den prominenten Gästen der Kruschowitzer Gespräche gehörte ohne Zweifel der frühere deutsche Politiker und derzeitige Vorstandsvorsitzende der Jenoptik AG, Lothar Späth, der wegen seines Vortrags direkt vom Prager Flughafen Rusinje nach Kruschowitze gereist und dann wieder schnell abgereist war. Ein anwesender Journalist der Rheinischen Post stellte in der auf wenige Minuten knapp bemessenen Zeit des Wirtschaftsexperten eine Frage, die ich ihm auch hätte gerne stellen wollen. Gebe es etwas, was man im Westen von den Aufbruchländern lernen könne, fragte der schnellere Branchenkollege. Die folgende Antwort jedenfalls konnte auch ich aufnehmen.
Also ich glaube, wenn man da ganz ehrlich ist, kann man nicht sagen, es gibt, sagen wir mal, Arbeitstechniken und Methoden, die der Westeuropäer vom Osteuropäer übernimmt. Was er vom Osteuropäer lernen kann, ist einen höheren Grad von Anpassungsfähigkeit und Flexibilität und vielleicht auch wieder ein bisschen Begeisterung. Was mir am meisten auffällt, ist, dass wir halt begeisterungsgesättigt sind in Old Germany. Wissen Sie, wenn ich in Baden-Württemberg, ich bin ja nun Aufsichtsratsvorsitzender einer ganzen Reihe Firmen in Baden-Württemberg, wenn ich da die Probleme diskutiere, das ist alles so negativ emotional, was schon wieder was ändern und jetzt haben wir doch gerade was geändert und wenn sie dann in diese Aufbruchländer kommen, das ist auch etwas, was mich in China fasziniert, da sagen die, was können wir denn noch lernen, was können wir denn noch machen und ich glaube, wir sagen es mal ganz einfach, wir müssen uns mental wieder anstecken lassen von diesen Pioniernationen und wir können denen so viel dagegen leisten an Erfahrung, dass die Mischung ganz Europa wieder dynamisieren könnte.
Soweit Lothar Späth auf die erwähnte Frage, an die ich dann in einem kurzen Gespräch mit ihm angeknüpft habe.
Halten Sie ostmitteleuropäische Länder wie Polen, Tschechien und andere noch für Aufbruchländer?
Ja, es sind natürlich diese europäischen Aufbruchländer mit der schwierigen europäischen Geschichte. Es sind natürlich nicht solche Aufbruchländer wie China, die jetzt alles ihrer Geschichte wegwerfen und sagen, wir wollen völlig neu beginnen und wir wollen den ganz großen Erfolg. Sondern die Geschichte Europas ist komplex und auch die Aufbruchländer haben natürlich ihre kulturellen Bestimmungen, müssen sich auseinandersetzen mit ihren Gegebenheiten, mit komplexen historischen Themen, mit auch gewachsenen Strukturen, die man nicht einfach wegwirft. Das heißt also, die Kulturländer Europas werden nicht so wie etwa die Aufbruchländer Asiens einfach in eine völlig neue Welt gehen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Begeisterungsfähigkeit für Neues und auch das Wahrnehmen von mehr Chancen, mehr Freiheit, mehr Wachstum trotzdem diese Nation viel stärker prägt wie die gesättigten Demokratien des Westens.
Sie haben in den zurückliegenden Jahren immense Erfahrungen in Ostdeutschland gesammelt. Können Sie Ostdeutschland und Tschechien vergleichen, inwieweit die Ausgangsposition bei der Transformation der Wirtschaft ähnlich oder identisch war und ist und inwieweit unterschiedlich? Welche Rolle spielte für Ostdeutschland die Tatsache, dass Westdeutschland, Ostdeutschland finanziell unter die Arme gegriffen hat?
Die Ausgangslage war total verschieden. In der ersten Runde waren die Deutschen glücklich, weil sie mit einem Sprung ihren Lebensstandard um 30% erhöht haben und durch die Transferleistungen gewissermaßen sofort in einen völlig neuen Level von Lebensqualität aufgenommen wurden. In der zweiten Runde erweist sich das als Nachteil, weil jetzt erleben die Tschechen beispielsweise ihre strukturelle Veränderung und haben Wachstumsraten, die sie ohne Weise in den nächsten Jahren zwischen 3% und 5% ansiedeln können. Das heißt, sie nehmen Wachstum wahr, Verbesserung wahr und die Deutschen nehmen jetzt zum Teil schon wieder Verschlechterung wahr, weil sie auf dem hohen Level nicht bleiben können und weil sie beispielsweise Arbeitsplätze haben, die künstlich subventioniert sind und die im Wettbewerb mit Tschechien nach Tschechien abwandern werden. Und insoweit, glaube ich, ist langfristig gesehen der Aufbauweg mit einer Relation von Einkommen und Produktivität der bessere Weg, weil der sichtbar die einzelnen Dinge langsamer verbessert, aber für die Leute mitverfolgbar. Deutschland Ost hat den großen Vorteil gehabt, den reichen Vetter zu haben, aber wer zu viel Weihnachtsgeschenke gleich zu Beginn bekommt im jungen Alter, der weiß später den Wert von Geschenken nicht mehr zu schätzen. Das ist so ein bisschen unser Problem.
Tschechien trennt eigentlich nur ein kurzer Zeitraum von dem Beitritt. Schritt. Wie sehen Sie die Frage der Grenzöffnung? Zum Beispiel Deutschland hat durchgesetzt, dass hier eine etwa 8-jährige Übergangsfrist für die freie Bewegung der Arbeitskräfte existieren soll. Warum hat man immer noch so große Angst vor zum Beispiel tschechischen Arbeitskräften?
Man hat Angst vor hochqualifizierten Arbeitsplätzen, die verloren gehen dadurch, dass tschechische Mitarbeiter zu sehr viel weniger Geld dieselbe Leistung erbringen. Das ist doch logisch. Aber die Angst hilft nicht und die 8 Jahre werden auch nicht bleiben, sondern man wird lernen, dass erstens die Tschechen nicht nur im Kopf haben, jetzt ganz schnell in Deutschland zu arbeiten. Bei der Arbeitslosigkeit ist es ein aussichtsloses Unterfangen. Sondern ich glaube, wir müssen mehr sehen, wie die Dinge zusammenwachsen. Ich würde in den Grenzgebieten Freihandelszonen machen, wo man eine solche Bestimmung mal probeweise aufhebt. Und wir werden sehr schnell lernen, dass je schneller wir alles zusammen machen, je erfolgreicher werden wir beide sein. Wir profitieren von der Dynamik Tschechiens, weil es einer unserer großen Abnehmer im Maschinenbau sein wird. Und die günstigen Produktionsbedingungen in Tschechien werden wieder deutschen Firmen helfen, ihre Produktion in Deutschland zu halten, weil sie in der Kombination mit der Arbeitsteilung auch Vorteile haben. Also ich bin da gar nicht pessimistisch.
So, das war's für heute in Begegnungen. Wir sind gleichzeitig am Ende unseres Programms angelangt. Fürs Zuhören bedankt sich und auf ein neues Treffen mit Ihnen, liebe Freunde, freut sich Jitka Mladková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30